Dankeschön. Ja, ich bin Tilko und möchte mit euch heute die tolle Welt der Fragen erkunden. Und wenn ihr vielleicht in so einer Situation wart, wo jemand anders gesagt hat, ja, das war ja eine gute Frage und dann so eine Denkpause entsteht, dann ist das so eine Situation, die ich heute mitnehmen möchte. Bevor ich viel irgendwie über mich erzähle oder über Fragen erzähle, möchte ich eigentlich euch Fragen stellen lassen. Viertel nach zehn ist ja so eine Phase, wo man irgendwie, also entweder das erste Bier schon getrunken hat oder schon zur Party geht, was auch immer. Das heißt also jedenfalls Zeit für Smalltalk. Und das würde ich jetzt gerne erst einmal mit euch machen. Also ihr geht jetzt, ihr sitzt ja schon teilweise recht eng zusammen. Also ihr geht jetzt zu zweit, setzt ihr euch zusammen. Ja, und ihr braucht, es ist keine anstrengende Übung, kein Klatschen, kein Springen, gar nichts, sondern ihr müsst einfach nur euch gegenseitig kennenlernen. Ja, also irgendwas über euch in Erfahrung bringen. Aber es gibt eine Regel. Wir teilen diesen Raum genau hier in der Mitte durch. Dich würde ich noch weiter nach da verschieben wollen. Also ihr geht zu zweit zusammen. 5 Minuten Zeit. Diese Hälfte des Raumes darf nur geschlossene Fragen stellen, um etwas über den anderen rauszubekommen. Geschlossene Fragen sind Fragen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Ja, also ihr geht zu zweit zusammen und dann versucht ihr mal, was über den anderen rauszubekommen und dürft nur Fragen stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und ihr geht zu zweit zusammen und ihr dürft nur offene Fragen stellen. Das sind Fragen, die irgendwie, wie geht es dir heute, was sind deine Hobbys? Also das sind Fragen, die offen sind. Ja, die haben meist sowas wie wie, was, wann, wo. Ja? Startet mal zu zweit zusammen und jetzt ins Gespräch gehen, bitte. Okay. Genug der Vorstellung. Jetzt könnt ihr wieder zu mir gucken. Mich würde jetzt... Das ist genau die richtige Zeit für Fragen. Zwei Gruppen, geschlossene Fragen, offene Fragen. Wie war das mal kurz blitzlich bei den Leuten, die die geschlossenen Fragen gestellt haben? Wie war das Gespräch? Habt ihr viel rausbekommen, wenig? Ja. Ja, genau. Jetzt dürft ihr auch offen antworten.
Ja, die Frage, sollen wir mit dem Mikrofon reden wegen den Leuten?
Nee, ich versuch's mal dann einfach wiederzugeben.
Okay. Ja, man hat irgendwie zwischendurch gestockt, weil man nicht wusste, ist die Antwort jetzt ja oder nein?
Mhm.
Und was sollte man dann antworten? Weil so Fragen ist so ein Mittelding, jetzt war es halt ein bisschen schwierig.
Mhm.
Aber sonst konnte man so grundlegende Sachen an sich schon
herausfinden. Okay. Jetzt nochmal bezogen auf, also Antwort war, also grundlegende Sachen konnte man herausfinden, war so ein bisschen schwierig von der Art, wie man jetzt die Frage stellt, wie soll man die Frage stellen, bezogen auf den Informationsgehalt, wie hattet ihr einen Eindruck, hattet ihr, wie viel konntet ihr herausfinden über die andere Person?
Es fühlte sich sehr oberflächlich an, also es war schwierig, das, was man eigentlich herausfinden möchte und fragen will, da ranzukommen.
Okay, fühlte sich sehr oberflächlich an. Ich springe mal auf die andere Seite rüber, die Gruppe mit den offenen Fragen. Was war so da euer Erleben?
Also es war sehr leicht, ins Gespräch zu kommen, fand ich. Also wir kann das jetzt vorher noch gar nicht. Deswegen sehr leicht mit offenen Fragen. Und man kann ja auch quasi, hat eine große Möglichkeit auch Antworten.
Okay, also ging gut und es war leicht, ins Gespräch zu kommen. Noch eine Stimme aus der Gruppe mit den offenen Fragen?
Mhm. Ja, ich wollte eigentlich eine geschlossene Frage kurz stellen, um etwas so sicherzustellen, aber das habe ich dann nicht machen können.
Okay, ja.
Aber war trotzdem, hat auch gut funktioniert, eine offene Frage.
Okay, hat auch gut funktioniert. Okay, also grundsätzlichste Unterscheidung erstmal... Es gibt offene Fragen, geschlossene Fragen. Wenn wir über systemische Fragen sprechen, dann sprechen wir ausschließlich über offene Fragen. Also Fragen, die irgendwie so, also die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern die irgendwie so ein Fragewort wie, warum, wann, weshalb mit dabei haben. So, das ist erstmal der Einstieg in die Fragetechniken und die Übung dazu. Ich habe die Fragetechniken heute, möchte ich so ein bisschen erklären, am Beispiel. Und dafür habe ich Bert mitgebracht. Bert ist ein KI-generierter Softwareentwickler, der da sitzt und fleißig vor sich hin codet. Was er codet, ist egal. Fakt ist nur, dass es danach ein Code-Review gibt und dieses Code-Review fällt leider relativ schlecht aus. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt. Das war immer so ein Proto-Beispiel für Code-Reviews, wie sie nicht laufen sollten. Also die geht's hier, ja. Also die Anzahl der WTFs ist relativ hoch nach dem Code-Review. Ja, was passiert? Also man könnte jetzt sagen, ja, Dude, das war ziemlich ätzend, was du da gemacht hast. Also die Tendenz, die wir haben, ist jetzt zu sagen, ja, also dieser Bert, der hat einfach mal richtig, richtig Mist programmiert. So, und damit kommen wir zum ganz entscheidenden Punkt. Wir haben die Tendenz, also ganz, ganz häufig die Tendenz, dass Ergebnis, also schlechter Code, auf die Eigenschaften von diesem Bert zu projizieren. Also wir sagen nicht, ja, die Rahmenbedingungen waren vielleicht doof, sondern die Tendenz, also die Eigenschaften, also das, was wir häufig tun, ist zu sagen, ja, dieser Bert ist jetzt irgendwie ein schlechter Softwareentwickler. So, damit kommen wir zu einem ganz bestimmten Punkt, das hat nichts mit Fragezeichen zu tun, aber mit dem fundamentalen Attributionsfehler. Wir neigen dazu, Verhalten auf die Eigenschaften einer Person zu beziehen. Also wir sagen eher, das ist ein schlechter Softwareentwickler, als die situativen Faktoren einzubeziehen. Also wir reden von dispositionalen Faktoren und bewerten die situativen Faktoren nicht so stark. Weil das leicht fällt, ja, das sind wir gewohnt. Wir sind es gewohnt zu sagen, Bert, der kann einfach nicht entwickeln. Am besten, also eigentlich bräuchte er noch eine Schulung. Und es fällt etwas schwerer zu sagen, naja, also da gab es ja auch Projektdruck oder die Schulungssituation in der Firma ist wirklich nicht so doll. Also soll heißen, wir sind es gewohnt, Verhalten auf Eigenschaften des Individuums zurückzuführen und unterschätzen häufig auch dramatisch den Einfluss der Umwelt. Und es ist ganz wichtig, Verhalten immer im Kontext zu betrachten. Also das, was der Bert da so gezaubert hat, ja, also den schlechten Code. Das ist nicht nur, also man kann natürlich auch die Kompetenz von Bert mit da einbeziehen, aber nicht nur eben auf Bert zurückzubeziehen. So, wenn wir das jetzt mal sagen, also fundamentale Attributionsfehler, so ein ganz typischer Bias, wenn wir den jetzt mal als Grundlage nehmen und sagen, versuchen wir es doch mal anders, dann müssten wir die Umwelt eigentlich mit betrachten. Also, welche Weiterbildungsmöglichkeiten hatte der Bert denn, um besseren Code zu entwickeln? Wie sieht die private Situation aus? Wie ist die Teamsituation? Wie ist der Projektdruck eigentlich? Ja, also wir müssen drumherum das Umfeld erforschen. Und damit wir das machen können, damit wir wissen können, wie sieht es eigentlich beim Bert so außen drum aus, dafür brauchen wir Fragen. Mit Fragen, und das ist ein bisschen wie so eine Taschenlampe, können wir versuchen, dieses Umfeld außenrum, um diesen Bert zu erforschen. Fragen sind also so, insbesondere systemische Fragen, also systemische Fragen, Definition davon, sind Fragen, die darauf abzielen, Zusammenhänge, Wechselwirkungen, Perspektiven in einem sozialen System hier, also einem sozialen System, wo Menschen zusammenarbeiten, zu erforschen und damit ein besseres Verständnis zu erlangen. Und wieder zurück zum Anfang. Wir haben diese geschlossenen Fragen und die offenen Fragen. Die sind per se erstmal nicht weder gut noch schlecht. Aber man kann es vergleichen wie mit einer großen Taschenlampe. Ich leuchte so ins Dunkel rein und weiß eigentlich gar nichts über die Situation. Ich sehe nur das Ergebnis, dass Bert, naja, also jetzt vielleicht auch messbar nicht so guten Code entwickelt hat. Aber woran das liegt, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Mit der gesunden Einstellung von Nichtwissen nehme ich also die Taschenlampe und leuchte den Kontext aus. Ja, das könnte, ne, wie gesagt, von der privaten Situation bis zur beruflichen Situation was sein. Und bezogen auf die geschlossenen und offenen Fragen ist die geschlossene Frage weder gut noch schlecht, aber sie ist eher wie so ein Laserpointer. Ja? Die gibt nicht so viel Information, dafür sehr diskret, ja, nein. Und bei den offenen Fragen ist es eher wie so eine große Taschenlampe. Also ich leuchte mal in so die private Situation rein, dann leuchte ich woanders hin, also kann viel mehr über die Zusammenhänge in seinem Umfeld erforschen. Systemische Fragetechniken kommen ursprünglich aus dem beratischen und therapeutischen Kontext. Und dort in der systemischen Familientherapie wurde die auch genutzt, um eben nicht mehr in einer Familientherapie den Fokus nur auf eine Person zu haben, sondern das Verhalten der Person auf den Kontext zu beziehen. Wie sind denn eigentlich die familiären Umstände? Und diese systemischen Fragetechniken, die kann man nicht nur in der Beratung benutzen, sondern eben auch in ganz anderen Kontexten. Ja? Wie in der Softwareentwicklung beispielsweise. Zwei wichtige Attribute. Systemische Fragen sind immer offene Fragen und sie sind keine Suggestivfragen. Suggestivfragen ist, wie das findest du nicht auch, dass dieser Bert ein dramatisch schlechter Softwareentwickler ist? Ja, das ist eine Suggestivfrage. Das sind keine Suggestivfragen. Also Kriterium von systemischen Fragen sind offene Fragen. Niemals Suggestivfragen, was ich nicht hingeschrieben habe, sie regen in der Regel zum Denken an. Also wenn ihr eine gute Frage stellt und bei dem anderen wird es leise und vielleicht sagt er auch, oh, das ist ja eine gute Frage und dann wird es stiller, dann ist die Chance hoch, dass ihr eine systemische Frage gestellt habt. Ja, und damit sind wir auch schon bei der Übersicht. Das ist jetzt so eine Art Reise durch die verschiedenen Fragetechniken. Ich habe alle einmal draufgebracht. Das ist so eine Kategorisierung, die ich für mich jetzt erstmal gemacht habe. Es gibt viele verschiedene andere Kategorisierungen, aber im Grunde soll das erstmal so ein Leitfaden sein. Also, Fragen, die die Wirklichkeit erkunden. Das hat was mit Konstruktivismus zu tun, den ich nachher noch kurz erkläre. Fragen nach dem Zielzustand, wo soll es eigentlich hingehen? Hypothetische Fragen, die theoretisch eigentlich auch Möglichkeitsfragen sind, die ich aber extra nochmal rausgezogen habe, weil ich die so spannend finde und so gerne mag. Skalenfragen. Wir reden ganz häufig über so subjektive Sachen, ne? Also Codequalität finde ich dramatisch schlecht. Ich würde auch sagen, Codequalität ist durchaus ein subjektives Empfinden. Ja, und dann, wenn man sagt, Codequalität ist schlecht, kann man mit so einer Skalenfrage das erstmal quantifizieren. Wie schlecht ist sie denn eigentlich? Zirkuläre Fragen ist so das Brot und Butter von systemischen Fragetechniken. Die sind haben schon ein bisschen in sich, aber sind super und sollte man kennen. Und so paradoxe Fragen, die sind durchaus dazu da, um so widersprüchliche Vorschläge mal zu enthalten. Die sind ziemlich gut und wir machen jetzt so eine Reise dadurch. Also Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion. Nach dem Vortrag seid ihr vollgeballert mit Fragen und könnt auf jeden Fall in der Pause und beim Bier jede Menge Fragen stellen. Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion. Wem sagt Konstruktivismus was? Kennt das jemand? Ja, du bist raus, du darfst nicht. Hinten war noch, also ich erkläre es in kurz. Der Gedanke von Konstruktivismus ist, dass es vielleicht eine objektive Realität gibt, aber wir sie nicht wahrnehmen können, weil wir die Realität, so wie wir sie sehen, im Kopf konstruieren. Heinz von Förster ist ein bekannter Kybernetiker, der hat mal gesagt, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Das liegt nicht daran, dass es nicht die Wahrheit gibt, aber wir sie vielleicht nicht erkennen können. Wie man es so leicht physiologisch erklären kann, wir nehmen die Realität wahr, über die Augen, ja, Lichtreflexe, wird in elektrische Impulse übersetzt und wir im Kopf machen uns wieder ein Bild davon. Und unser Gehirn ist natürlich sehr plastisch, ist also geprägt von unseren Vorerfahrungen, von Eindrücken, die wir gesammelt haben. Und es kann sein, dass es zwar so eine objektive Realität gibt, wir sie aber anders wahrnehmen. Das heißt also, ich konstruiere mir ein anderes Bild. So wie, vielleicht kennt ihr das, die Männer und der Elefant. Also die Männer stehen um den Elefanten rum, sind blind, fühlen den Elefanten. Der eine ist am Rüssel und sagt, das ist irgendwie ein Baum. Der andere ist hinten und sagt, das ist was ganz anderes. Das heißt also, wir konstruieren uns die Wirklichkeit eigentlich in unserem Kopf und sie ist leicht anders. Das heißt, wir nehmen die, das ist also ein Bereich aus der Erkenntnistheorie, nehmen die Wirklichkeit anders wahr. Diese Fragen helfen, die Wirklichkeit Konstruktion offen zu legen. Also, wie ist denn eigentlich unsere aktuelle Codequalität? Das sind so Fragen nach Zahlen, Daten und Fakten. Das ist noch so das Einfache davon. Wir könnten aber auch fragen, welche typischen Verhaltensmuster zeigen wir, wenn eine Release beispielsweise nicht erfolgreich ist? Was ist so typisch für unser Team? Das sind Fragen nach Mustern. Das, was immer wieder passiert. In welchem Zusammenhang steht die Codequalität mit unserem Entwicklungsprozess? Also ich kann fragen, wie hängen denn eigentlich Dinge zusammen? Und wie würde aus deiner Sicht eigentlich ein Außenstehender die Situation hier beschreiben? Ja, also ich kann fragen, wie wenn ich jetzt ein Außenstehender wäre, wie würde der diese Situation hier wahrnehmen? Das heißt also, alle diese Fragen sind dazu geeignet, erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich gerade hier im Raum? Wie ist die Situation? Das sind alles nur Beispiele für Fragen. Das kann man noch beliebig ausdehnen. Also Fragen nach Verhalten, Fragen nach Ressourcen sind gerade im therapeutischen Kontext natürlich sehr beliebt, um Fragen nach Stärken eben zu sammeln. So, wenn wir von dem Ist-Kontext auf den Zielraum gehen, also was ist denn eigentlich möglich? Fragen zur Möglichkeitskonstruktion. Ja, dann sind wir sind jetzt quasi hier, ist das jetzt und das ist der Möglichkeitsraum mit der Möglichkeitskonstruktion. Dann können wir schlicht und ergreifend fragen, was wollen wir denn erreichen? Ja, das sind diese Fragen nach dem Zielzustand. Und woran merken wir eigentlich, dass wir unser Ziel erreicht haben? Also ich kann natürlich sagen, wir wollen eine entkoppelte Architektur haben, wir wollen irgendwie sauber geschnittene Module, so dass im Softwarebereich, so dass das Team isoliert an einem Teil arbeiten will. Wir möchten diese 10 Klassen refactoren. Man könnte aber auch noch fragen, woran merken wir, dass wir das Ziel jetzt erreicht haben? Oder die Varianz davon, woran erkennen wir, dass unsere Codequalität sich signifikant verbessert hat? Also was ist denn eigentlich anders? Also Codequalität verbessern ist natürlich gut, aber was ist denn eigentlich das Resultat davon, die Wirkung davon, nachdem wir was wollen? So, und ein Klassiker in der Möglichkeitskonstruktion ist die Wunderfrage. Die Wunderfrage gibt es so in ganz vielen verschiedenen Varianten, kommt ursprünglich von Steve DeShazer, auch aus der systemischen Therapie, Kurzzeittherapie. Das ist hier so eine verkürzte Variante. Also normalerweise ist das ein ganzer Fragenkatalog, also eine Abfolge von bestimmt 10 Fragen. Und hier ist es so, also stell dir vor, in der Nacht ist ein Wunder geschehen. Und wir kommen morgens zur Arbeit und es gibt keine offenen Bugtickets mehr. Alle Fehler sind beseitigt. Ja? Ja, also es gibt auf jeden Fall keine offenen Tickets mehr. Ja? Wer würde das als erstes bemerken? Und was wäre denn dann eigentlich möglich? Sind möglich, also Anschlussfragen daran, ne? Und wer würde es nicht merken? Und was wäre dann eigentlich anders? Dieses keine offenen Bugtickets mehr, das habe ich jetzt mal dazu gedichtet, das ist, um den Kontext zu schaffen. Die Originalfrage ist eigentlich, stell dir vor, über Nacht ist ein Wunder geschehen und dein Problem ist weg. Ganz auf einmal, also ist weg. Das Entscheidende an dieser Frage ist, dass wenn wir in so einem, also gerade Teams, die in so einem Problemtanz sind, also das Problem ist da und man geht so rum und man kommt da nicht weg, ist so eine Frage recht hilfreich, weil man einfach annimmt, ja, es ist ja ein Wunder geschehen. Also wir müssen gar nicht in Frage stellen, dass das Problem nicht mehr da ist, weil dadurch, dass ein Wunder geschehen ist, können wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass es nicht mehr da ist. Um damit neue Lösungsalternativen zu schaffen. Und die Quintessenz, also das, was entscheidend ist dann, das sind diese Anschlussfragen hier davon. Ne? Also wer würde das als erstes merken? Woran würden wir das merken? Was wäre dann anders?
Würdest du da die verschiedenen Fragen kombinieren? Also erst die Möglichkeit erkunden und dann sagen, jetzt kommt zum Beispiel die Möglichkeitskonstruktion, was wäre wenn? Oder kombiniert man das eher nicht mit den anderen
Fragen? Du meinst die Kombination von diesen Fragen mit der hier?
Nee, mit dem, was wir vorher hatten. Dass du vorher Fragen stellst, um die Wirklichkeit zu erkunden, um das Problem zu verstehen. Und dann kommt die nächste Frage, das Problem ist gar nicht mehr da.
Ja, Die Frage ist, ob ich die, wie ich die Fragen kombinieren würde aus der Wirklichkeitskonstruktion. Ja. Das kann ich, das würde ich sehr vom Kontext abhängig machen. In der Regel, wenn ich jetzt mal, auch wenn ich jetzt im Team bin und irgendeine, sagen wir, eine Situation auftritt, die wir nicht ganz verstehen, dann würde ich erstmal mit einer gesunden Art von Nichtwissen rangehen. Ja, also Bert, der komischen Code entwickelt hat. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, wenn ich erstmal nicht verstehe, warum er das gemacht hat, dann würde ich eigentlich erstmal davon ausgehen, dass man gucken muss, was ist denn eigentlich da, warum ist das passiert, und die Hintergründe erforschen. Und dann ist man eigentlich eher so bei der Wirklichkeit, das zu erforschen mit der Taschenlampe. Diese Wunderfragen und so, die kommen ja eigentlich, also die kommen ursprünglich aus dem Coaching, ne, beziehungsweise aus der Familientherapie. Und die können sich dann durchaus anschließen, wenn sie passend sind. Ne? Bei allen Fragen, die hier sind, ist es so, dass die einen gewissen Kontext benötigen. Ne? Also so eine Wunderfrage passt nicht immer, ne? Sondern die ist nur bei Bedarf einzusetzen. Dann, wenn es passt, das ist ein gewisses Gefühl, was man dafür entwickeln muss. Aber sie kann durchaus hilfreich sein, eben wenn man dann merkt, jetzt haben wir es alles verstanden und wir drehen uns so um das Problem, jetzt wollen wir das Problem mal beiseite schieben und neue Lösungswege aufhängen. Dann hilft so eine Frage. Genau, die Skalenfragen, das sind durchaus Favoriten von mir, weil sie vor allen Dingen leicht einzusetzen sind und etwas, also die haben ein sind leicht in der Praxis einzusetzen und haben eine starke, können eine sehr starke Wirkung haben. Also, wir reden ganz häufig über subjektive Einschätzungen. Also, Codequalität ist doof. Ich fand das Meeting nicht so, also das Meeting war nicht konstruktiv oder die Gruppenarbeit war richtig toll. Also, wir sind es gewohnt, Bewertungen zu machen. Ja, also das ist auch eine Sache, die im Gespräch hat jetzt nichts mit Fragen zu tun, dass wir unterscheiden von, was ist wirklich eine Beobachtung, was ist eine Erklärung und was ist eine Bewertung. Ja, also die Gesprächsqualität war super, ist erstmal eine subjektive Bewertung, die ich mache, die kann jemand anders ganz anders sehen. So, und wenn wir über diese Bewertung sprechen, dann ist das erstmal eine subjektive Einschätzung. Ich habe ganz häufig gesehen, dass Teams Konflikte haben, weil sie, weil irgendjemand sagt, naja, das war jetzt irgendwie Mist. Ja, das war eine subjektive Einschätzung und darüber dann in den Konflikt geraten und gar nicht wissen, was war denn jetzt eigentlich Mist und vor allen Dingen, wie bewerten sie das? Ne? Und dann nehmen wir mal einfach das Beispiel Codequalität. Ja, jetzt sage ich, Codequalität ist Mist, dann könnte ich jetzt sagen, ja, ich finde aber 100 Zeilen Methoden super. So, und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ja, wie bewertest du es denn jetzt wirklich? Also wie schlimm war es denn jetzt wirklich, die Codequalität? Und dann kann man einfach fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wie bewertest du die aktuelle Codequalität von unserem Projekt? Jetzt habe ich hier vergessen, noch die Skala mit rein zu tun. Also 1 ist irgendwie schlecht und 10 ist super. Mit der Übertragung von einer subjektiven Einschätzung auf diese Skala muss ich mich einsortieren. Ja, also es wird wahrscheinlich nicht 10 sein, aber ich kann zum Beispiel sagen 3. Ja, und dann in dem Moment, wo ich sage, okay, ich finde die Codequalität nicht gut, auf einer Skala von 1 bis 10 ist eine 3, kann ich auf einmal ein wunderbares Repertoire an Fragen, die ich stellen kann, nämlich, was macht es eigentlich aus, da bei einer 3 zu sein, beispielsweise? Ja, also was macht die 3 zu 3? Und dann könnte ich fragen, okay, jetzt wollen wir mal von einer 3 auf eine 4 oder hier in diesem Beispiel, was müsste passieren, um die Wertung von einem Punkt auf 5 zu verbessern? Also was muss ich tun, um von einer 3 auf eine 4 zu kommen? Okay, um von einer 3 auf eine 4 zu kommen, wären zum Beispiel kleine Methoden schon mal hilfreich oder sprechende Namen für Variablen. Ja, das heißt also weg von etwas Subjektivem, was man nicht greifen kann, hin zu so einer Skala, die mit der man dann arbeiten kann. Ja? Also man könnte ja auch in die andere Richtung gehen. Ne? Also wir wollen jetzt unseren Code möglichst kaputt machen, auf eine 1 kommen. Was würdest du denn als erstes tun? Ne? Dann sind wir im Bereich der paradoxen Fragen. Oder wie schwer ist das Gewicht unserer technischen Schuld in Kilogramm? Ne, das, diese Skala muss nicht eine numerische Skala sein, sondern das kann man eben, also beziehungsweise eine numerische Skala, aber man kann sich andere Einheiten ausdehnen. Ja, also die Quintessenz ist, etwas Subjektives quantifizierbar machen. Das geht mit den Skalenfragen ganz gut. Und sobald man diese Skala hat, kann man anfangen, andere Fragen zu stellen und mit dieser Skala zu arbeiten. Also man sagt auch dazu, das sind Fragen zu Unterschieden. Finde ich schon... Ja, passt noch? Genau. Passt auch noch von der Zeit. Genau, und das sind die Skalenfragen und dann kommen wir zu den zirkulären Fragen. Die zirkulären Fragen sind so das A und O von in so Therapiesitzungen und also sagen wir von systemischen Fragen. Und zirkuläre Fragen sind allerdings nicht ganz einfach. Also das würde ich jetzt nicht im so Smalltalk fragen. Und zwar ganz häufig, wenn wir jetzt hier die Situation sehen, A und B. Ja, also das ist jetzt eine Person, das ist die andere Person. Dann fragen wir, man sagt auch triadische Fragen dazu, weil wir eine Außenperspektive einnehmen. Also hier, was würde Entwickler A zu Entwickler B aus deiner Sicht C über den Zusammenhang zwischen dem letzten Release und der Codequalität sagen? Ja, also ich versuche, das Verhalten oder die Sichtweisen nicht aus der ersten Person, also ich frage nicht, Matthias, wie geht es dir gerade, sondern ich frage Nele, was meinst du, wie es Matthias gerade geht? Ja, also ich gehe eine Außenperspektive. In Teams könnte ich jetzt auch sagen, so typisch, achso, hier haben wir das ja, glaube ich, auch. Matthias, was denkst du, wie bewertet der Product Owner den Entwicklungsprozess? Oder Matthias, wenn ich jetzt den Product Owner fragen würde, was glaubst du, würde der über diesen Entwicklungsprozess, den wir hier haben, sagen? Systemische Fragetechniken haben zum Ziel, Wechselwirkungen zu erkunden. Also die wollen erkunden nicht so, was macht die einzelne Person, sondern wir wissen, was ist denn zwischen diesen Personen. Und triadische Fragen, also zirkuläre Fragen, helfen dabei zu erkunden, was glauben wir denn, also was sehen denn eigentlich die anderen Personen, ja? Also wie stehen diese Personen zueinander? Weil in dem Moment, wo ich, ich mache jetzt mal Matthias, Matthias, was denkst du, wie bewertet der Product Owner den Entwicklungsprozess? Was würde er mir sagen? Habe ich gleichzeitig auch eine Selbstkundgabe von Matthias, wie er über diesen Product Owner denkt? Ja, und das kann ich dann aber wiederum matchen mit, was denkt denn jetzt eigentlich der Product Owner wirklich? Das heißt, diese zirkulären Fragen oder auch triadische Fragen genannt, fragen nicht, ich frage nicht direkt die Person, sondern über Eck. Ja, um die, ich frage um die Ecke. Und das haben ganz viele systemische Fragetechniken.
Stellst du diese Fragen auch, wenn die dritte Person quasi mit im Raum ist? Weil das, ich könnte mir vorstellen, dass das die Antwort verändert, wenn derjenige, über den ich sagen soll, was der denkt, dass ich dann anders antworte.
Das mache ich sehr vom Kontext abhängig. In der Regel mache ich das so nicht. Also die Anzahl der, also wenn ich jetzt gucke, welche Fragetechniken wende ich wie an, dann ist diese Technik, benutze ich nicht so häufig, ist aber sehr, sehr machtvoll. In bestimmten Kontexten kann man das durchaus fragen. Ich habe ein paar Filmausschnitte mitgebracht. Da sieht man, also wird das in der Tat auch gemacht, wenn die andere Person im Raum ist. Das muss aber nicht so sein. Ein Beispiel aus der aktuellen Beratungspraxis. Geschäftsführung, also es werden immer mehr Entwickler eingestellt und irgendwie steigt die Produktivität nicht. Ja, jetzt würde ich jetzt sagen, ist auch kein Wunder, weil mehr, viel, viel mehr hilft ja auch nicht viel mehr. So, und es entsteht der Glaubenssatz, naja, die Geschäftsführung sagt, wir stellen immer mehr ein, Produktivität sinkt, irgendwas müssen wir tun. So. Ja, es ist vielleicht mal einfach so ein Glaubenssatz oder eine Aussage, die da ist. So, jetzt muss man ja mal gucken, was sind denn eigentlich wirklich die Narrative? Also wie sehen denn anders die Situation? Jetzt kann man in die Teams reingehen und fragen, wie bewertet ihr erstmal die Produktivität? Und sagen, ja, schon runtergegangen. Und dann könnte man ja auch fragen, liebe Teams, was glaubt ihr, wie bewertet denn die Geschäftsführung eigentlich eure Produktivität? Und in dem Moment stellst du eine Verbindung her zwischen, was glauben denn die Teams, wie die Geschäftsführung sie beurteilt? Und kannst natürlich offenlegen mit, also offenlegen beispielsweise, dass die Teams sich unter Druck gesetzt fühlen von der Geschäftsführung, weil sie augenscheinlich nicht zu viel machen. Vielleicht sagen die Teams aber auch, naja, ich glaube, die sind eigentlich total zufrieden, was wir hier gerade machen. Also man kann aufdecken, wie die einzelnen Personen oder Einheiten in so einem System übereinander denken. Zirkuläre Fragen. So, dann haben wir hypothetische Fragen, da wird es jetzt wieder ein bisschen leichter. Hypothetische Fragen ermöglichen den Blick auf Handlungsalternativen ohne Einschränkungen aus der Gegenwart. Ohne Einschränkungen auf der Gegenwart, die lassen wir dann einfach mal weg und haben die Möglichkeit, neue Lösungsansätze zu generieren. Also mal angenommen, das Budget würde um die Hälfte gekürzt werden. Also wir haben jetzt weniger Geld, weniger Zeit und das nächste Release müsste in einem Monat live gehen. Welches Feature sollten wir auf jeden Fall dann fertigstellen? Oder welches lassen wir weg? Ja, also ich stelle eine hypothetische Frage, indem ich einfach etwas in den Raum stelle und davon ausgehe erstmal, dass das so ist. Diese Fragen, die sind leichter zu stellen als die Wunderfrage oder zirkuläre Fragen, helfen einfach mal den Problemkontext loszulassen und sich nicht nur im Problembereich zu lösen, also zu bewegen. So, wir haben dieses Problem, wir können es nicht lösen und in so eine Art, man nennt das so Problemtrance zu fallen, sondern eben in den Lösungsbereich zu gehen. Angenommen, wir könnten jeden Tag releasen, welchen Teil unserer Pipeline haben wir dafür dann als erstes angepasst? Ja, also man kann das beliebig spielen. Ganz häufig haben diese Fragen so ein angenommen, das nehmen wir an, das und dann kommt die eigentliche Frage. Das sind hypothetische Fragen und dann kommen wir zu den paradoxen Fragen, die mag ich auch ganz gern. Da gibt es auch ganze Moderationstechniken dazu. Also wir sind es ja gewohnt, nach dem es wird besser Zustand zu fragen. Aber das müssten wir nicht tun. Wir können auch erstmal versuchen umzudrehen, um problematische Zustände zu verstärken. Ja, das wird im Coaching auch ganz gerne angewandt. Also was müssten wir denn tun, um das nächste Release garantiert scheitern zu lassen? Oder wie können wir sicherstellen, dass in der nächsten Iteration garantiert kein Feature, dass wir in der nächsten Iteration garantiert kein Feature feststellen, fertigstellen und der Kunde garantiert nicht mehr mit uns zusammenarbeiten möchte? Was müssten wir tun, genau, damit garantiert kein Kunde mehr mit uns arbeiten möchte? Ja? Also der Sinn ist, man wird also kreativer, also man kann durchaus destruktiv arbeiten, ganz spannend, um dann vielleicht zu erkennen, was man davon vielleicht tut. Ja, mehr oder weniger, um dann zu sagen, okay, das, wenn man weiß, was man tun muss, um es kaputt zu machen, dann weiß man auch, was man nicht tun sollte, um es dann besser zu machen. Also letztendlich weitet sich der Blick. Also man kann neue Lösungsalternativen dann sammeln. Das sind paradoxe Fragen. Genau, ich glaube, das sind sogar schon alle Fragetechniken. Genau, die Kategorisierung, die habe ich selber mal vorgenommen. Im Grunde könnt ihr euch das vorstellen, es sind, deswegen finde ich systemische Fragetechniken so toll, es ist ein Riesenwald, ein Urwald von Fragen, die eine, wie so eine Taschenlampe in der Dunkelheit euch eine wunderbare Möglichkeit geben, mehr über die Situation zu erfahren. Ein bisschen auch wie so Detektive, ja, ein Detektiv, der versucht, so nah wie möglich an die Wirklichkeit ranzukommen, an die konstruierte Wirklichkeit. Und da sind Fragen eben ein super Werkzeug. Wir haben uns dann irgendwann überlegt, dass diese Fragen ja so wichtig sind und manchmal schwer sind, welche auszudenken. Deswegen haben wir die Fragenschmiede gebaut. Und die Fragenschmiede ist einfach ein ganz simples, ganz einfache Seite, wenn ihr so im Meeting seid. Oder Meeting, whatever. Kann auch einfach nur ein Treffen von Menschen in einer, also irgendwie Arbeitstreffen sein, das ist, glaube ich, egal. Das sind so Karten, wo diese Fragen draufstehen, hier. Und dann kann man für, ich möchte so ein Meeting beginnen, ich möchte, bin irgendwie im Termin, brauche aber, möchte irgendwie in den Prozess weiterkommen und oder ich möchte ein Meeting abschließen, Termin abschließen, kann man hier die Fragen und dann kann ich hier rüberklicken. Und kann dann sagen, welches es da so gibt. beziehungsweise mir welche aussuchen, die einem helfen in der Situation, also das Tool soll helfen in der Situation, die richtigen Fragen zu finden, die passenden Fragen. Es scheint, es gibt hier so ein Cheat-Sheet und hier ist so am Ende das, was ich jetzt erzählt habe. Also Reflexionsfragen ist im Grunde ein bisschen eine andere Kategorisierung, zirkuläre Fragen, Skalenfragen, Marlowe-Fragen, ich weiß gar nicht, wer das kennt, also es war schon uralt, als ich noch jung war, es ist so ein Detektiv und dieser Detektiv, ich weiß den Vornamen nicht mehr, aber der hatte die Angewohnheit, fiese Fragen zu stellen. Also angenommen, im Team redet ihr über diese Codequalität und dann könnte ich auch fragen, Matthias, was glaubst du, was ist eigentlich dein Anteil an dieser schlechten Codequalität hier? Ja, das sind so Fragen, man nennt es auch 42-Grad-Fragen, die sind auch nur sehr dosiert anzuwenden, aber die sind manchmal da, wenn die Temperatur hochgedreht wird, dann werden das so Fragen. Und dieser Detektiv Marlowe, wenn ihr danach sucht, das sind so ganz alte Detektivschinken, der hat solche Fragen gestellt. Paradoxe Fragen, hypothetische Fragen sind auch da. Genau. So. Ich habe noch... ist da noch so viel... Wie viel Zeit habe ich denn noch? Also ein bisschen, ne? 5 Minuten. Ja, guck mal, dann reicht das noch. Also, ich bin Tilko, Gründer, Mitgründer von ToiterAte. Wir entwickeln Software und nutzen solche Fragen in der Beratung. Deswegen nutzen wir viele Fragen. Leute suchen wir auch. Wenn ihr Lust habt, kommt zu uns. Das war der Werbeblock.